Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Eine Rechenaufgabe zunächst. Wie oft sollen wir vergeben? Einmal? Siebenmal? Siebenmal 70 Mal gleich 490 Mal? Eine biblische Rechenaufgabe. Politische und militärische Verantwortungsträger rechnen anders. Eine Rechnung begleichen, das heißt, den Feind zu töten. Das ist eine andere Logik. Die Nachrichten sind voll davon. Politische und militärische Verantwortungsträger müssen vielleicht so rechnen oder glauben es, tun zu müssen. Als Christ möchte ich doch etwas anderes glauben und rechnen. So hat mich dieser Predigttext erinnert an eine ältere Nachricht, die schon längst untergegangen ist in den Wellen und Fluten der darauf folgenden Nachrichten. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch daran, an den Terroranschlag von Charleston in South Carolina und was danach geschah. Ein 21-jähriger weißer Terrorist erschoss am 17. Juni 2015 9 Afroamerikaner während einer Bibelstunde in einer Kirche. Nicht irgendeiner Kirche, sondern der Emmanuel African Methodist Episcopal Church, der ältesten schwarzen Gemeinde der Südstaaten. Ein ungeheurer Schock, eine abgrundtiefe Trauer. Aber was mich wie viele Menschen, die davon lasen, beeindruckt, irritiert, verstört, begeistert hat, waren die Reaktionen aus der Gemeinde. Einige Stimmen zur Erinnerung. Wir antworten nicht mit Gewalt, nur jemand, der uns nicht kennt, kann etwas anderes von uns erwarten. Wir haben keine Wut auf den Täter, das weisen wir weit von uns. Wir machen uns keine Gedanken über seine Bestrafung. Über seine Strafe muss Gott entscheiden. Es tut sehr weh, aber wir sind stark, körperlich und moralisch. Wir haben nicht viel Geld, aber wir haben ein Ziel im Leben und wir haben den Geist des Herrn mit uns. Wir müssen lieben und respektieren. Ein paar Stimmen aus der Gemeinde. Angehörige der Opfer haben dem Täter während einer Anhörung in Charleston vor Gericht öffentlich vergeben. Den Nachrichten war nicht mehr zu entnehmen. Ich habe ein bisschen herumgesucht, ob er eigentlich die Kraft hatte, darum zu bitten, also um Vergebung zu bitten. Ich glaube nicht. Sie haben es trotzdem getan. Denn es dürfe kein Raum für Hass sein. Ein Beispiel für die große und tiefe Frömmigkeit der Black Church, die dieses Charisma der Vergebung hat und lange hatte und die oft durchgerechnet hat, was das heißt, 7 mal 70 gleich 490 und die darin nicht nur selbstlos war, sondern sich auch selbst behauptet hat, sich über den Hass der anderen gestellt hat, mit dieser Kraft der Vergebung. Vergebung als ein anderes Wort für Freiheit. Vollkommen werden, wie Gott vollkommen ist im Vergeben und darin in der Nachfolge Jesu stehen, wie Jesus werden. An diese Geschichte musste ich denken, als ich über das Gleichnis nachdachte. Da zieht dieser König Bilanz und prüft die Kasse und stellt fest, ein Knecht schuldet ihm 10.000 Zentner Silber. Das ist eine ziemliche Menge. Das wird er nie bezahlen können. Und so greift der König zu der schlimmsten möglichen Inkassomaßnahme. Knecht, Frau, Kinder und sämtlicher Besitz sollen verkauft werden. Armut und Sklaverei den Rest ihres Lebens bestimmen. Und da wirft der Knecht sich vor ihm nieder und ruft: Hab Erbarmen und Geduld und Barmherzigkeit mit mir, ich will schon zahlen. Und tatsächlich, der König ändert seinen Willen. Er kehrt seinen Willen um und zeigt Erbarmen diesem Knecht gegenüber und lässt ihn frei und erlässt ihm seine Schuld. Einfach so, reine Freundlichkeit, nimmt ihn einfach aus den Büchern, streicht ihn die ganze Bilanz durch. Das Gleichnis erzählt nicht, wie der Knecht das eigentlich fand. Man würde erwarten, er war froh, erleichtert, beglückt, beseligt. Vielleicht aber war er auch beschämt. Wie sonst sollte man sich das erklären, was danach geschah? Der befreite Knecht geht hinaus aus dem Königshof und trifft auf der Straße einen anderen Knecht. Und der war ihm nicht mal 10.000 Zentner, sondern nur 100 Silbergroschen schuldig. Auch eine Summe, aber bezahlbar. Und den packt er und wirkt ihn nach der schlimmsten Inkassoart: Bezahle, was du schuldig bist, ich weiß, wo du wohnst. Und nun ist dieser Mitknecht dran, sich vor ihm niederzuwerfen und zu flehen: Hab Geduld und Barmherzigkeit mit mir, ich will es dir doch bezahlen. Aber der begnadigte Knecht selber kennt keine Gnade anderen gegenüber und keine Freundlichkeit und gibt nicht das weiter, was er selbst empfangen hat, sondern lässt ihn ins Gefängnis werfen, diesen Schuldiger. Er lässt ihn in das Gefängnis werfen, dem er selbst gerade entkommen war. Wie ihm nicht getan wurde, tut er einem anderen. Fast könnte man meinen, er nehme Rache für die Vergebung und die Beschämung, die er erfahren hat. Vielleicht. Jedenfalls wird dem König erzählt, was passiert ist vor seinem Hof, und er lässt den Knecht wieder kommen und sagt: Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Und da hättest du dich nicht auch erbarmen können, dein Mitknecht? Und dann folgt ein Hinweis auf harte Strafe, aber der ist jetzt gar nicht so wichtig für uns hier. Wichtiger ist der eigentliche Glaubensgrund dieser Geschichte. Denn das eigentliche Motiv, warum wir aufgerufen sind zu vergeben, ist jetzt nicht die Angst vor der Strafe, sondern ist diese Sehnsucht, es Gott nachzutun, Gott selbst ähnlich zu werden, vollkommen zu sein, ein Ebenbild Gottes zu sein. Es gibt ja eine lange, lange Debatte, was das eigentlich heißt, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Liegt es an seinem aufrechten Gang? Liegt es an seiner Freiheit, seiner Möglichkeit zu denken? Liegt es an seiner Aufgabe, hier in der Welt für eine gute Ordnung für alle Kreaturen zu sorgen? Worin besteht eigentlich dieses Ebenbild Gottes sein? Man könnte auch sagen, mit einem moderneren Wort, worin besteht die Würde, die ein Mensch hat? Die Würde, die ihm von Gott verliehen ist. Diese Geschichte gibt einen Hinweis, der vielleicht überrascht. Wir sind ein Ebenbild Gottes dann und zeigen unsere Würde, wenn wir vergeben können, wenn wir unseren Willen ändern können, den Zorn verwandeln in Freundlichkeit und aus Strafe Gnade machen. Das ist eine besondere christliche Wendung des Gedankens von der Menschenwürde. Es ist nicht nur etwas, was wir haben und was nicht angefasst werden soll, was kostbar ist, was nicht verletzt werden darf, sondern etwas, was wir erweisen, indem wir anderen Anteil daran geben, indem wir ihnen mit Gnade und Freundlichkeit begegnen. nicht nur einmal, sondern siebenmal, 70 Mal. Eine Frage noch. Ist dann das Vergeben nur etwas für Christenmenschen, die ganz besonders vollkommen sind, so wie Gott? Und auch nur für das Innerste ihres Glaubenslebens? Oder gilt das nicht, wie die Menschenwürde ja für alle Menschen gilt und nicht nur für Christenmenschen? Also gilt diese Aufforderung, dieses Prinzip des Vergebens eben nicht nur für Christen, sondern für alle, auch die nicht so Heiligen. Es gibt einen etwas versteckten biblischen Text, den ich neben das Gleichnis stellen möchte. Geschrieben hat ihn Jesus Sirach, ein Weisheitslehrer aus dem alten Israel, so im 2. Jahrhundert vor Christus, hat er sein Buch geschrieben. Und das Kapitel, aus dem ich lesen will, zeigt die wahre Weisheit Israels. Und eine Weisheit nämlich, die jetzt gar nicht spezifisch christlich ist, vielleicht auch gar nicht nur biblisch, sondern etwas, was wahrhaft menschlich ist, grundhuman. Ich lese Ihnen diese Verse und Sie hören einmal zu und beziehen das auf Ihr Leben und die Welt, in der wir leben. Wer sich rächt, an dem wird sich der Herr wieder rächen und wird ihm seine Sünden gewiss anrechnen. Vergib deinem Nächsten sein Unrecht, so werden auch dir deine Sünden vergeben, wenn du darum betest. Ein Mensch ist unbarmherzig gegen seinesgleichen und will für seine eigenen Sünden bitten. Denk an das Ende und lass die Feindschaft fahren. Lass ab vom Streit, so wirst du weniger sündigen. Denn ein zorniger Mensch entfacht Streit und ein Sünder hetzt gegeneinander, die im Frieden leben. Schnell sein zum Zank, zündet ein Feuer an, und schnell sein zum Streit führt zu Blutvergießen. Bläst du in die Funken, so wird ein Feuer daraus. Doch spuckst du auf sie, verlöschen die Funken. Und beides kann aus dem einen deinem Munde kommen. Jesus Sirach, ein Vorgänger Jesu. Zum Schluss eine offene Frage. Wie vergibt man einem Schuldigen, der seine Schuld gar nicht anerkennt und eingesteht und gar nicht um Vergebung bittet? Wie soll das gehen? Oder müsste man es doch gerade dann auch wagen, nicht um die Beziehung zu heilen, aber immerhin um sich selbst zu lösen von der Schuld des anderen, um nicht beim Bösen zu verharren, um nicht im Hass zu erstarren, sondern um ganz bei sich selbst zu sein und bei Gott und selbst eine neue Geschichte zu beginnen. Amen.